Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Jean Stafford, es war ein Leben, das von Preisen, Scheinwerferlicht, aber auch von exzessivem Rauchen und Alkoholismus geprägt war. Zuletzt hat Stafford keine Nahrung mehr zu sich genommen und starb schließlich 1979 an einem Kreislaufstillstand. In ihrem berühmtesten Roman Die Berglöwin von 1947 entrollt sie auf psychologisch beeindruckende Weise die Geschichte zweier Geschwister, die über ihren gemeinsamen Versuchen, die Welt ändern zu wollen, zu Feinden werden. Peter Henning hat das gerade bei Dörlemann in Zürich erschienene Buch gelesen.
Als im Frühjahr 1947 ihr zweiter Roman The Mountain Lion im renommierten New Yorker Verlag Harcourt Brace erschien, war die amerikanische Schriftstellerin Jean Stafford 31 Jahre alt und blickte bereits auf Jahre voller Unruhe und innerer Zerrissenheit zurück. 1935, 20-jährig, wurde sie Zeugin des Selbstmordes einer Freundin, die ihren Blick auf die Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz nachhaltig bestimmte. Und mit der Begegnung mit dem exzentrischen Lyriker Robert Lowell, den sie 1940 heiratete, häuften sich für die eben im amerikanischen Literaturbetrieb sacht Fuß fassende Schriftstellerin die Probleme. Seinen ersten folgenschweren Höhepunkt fand ihr von Anfang an spannungsreiches Liebesverhältnis in einem von Lowell verursachten Unfall. Jean Stafford wurde schwer verletzt und musste sich in dessen Folge mehreren Gesichtsoperationen unterziehen. Es müssen schmerzhafte Lehrjahre für die literarisch ambitionierte Schriftstellerin gewesen sein, die nach ihrem abgeschlossenen Masterstudium und einem einjährigen Stipendienaufenthalt in Heidelberg 1944 ihren Debütroman Boston Adventure publiziert hatte. Doch Jean Stafford, die früh in verschiedenen Literaturzirkeln in Colorado auf Gleichgesinnte traf, blickte offenbar von Anfang an illusionslos auf ihre schriftstellerische Tätigkeit und deren Bedeutung für sich selbst.
Schreiben ist ein privates, fast heimliches Unterfangen, das sich im Herzen und im Kopf abspielt, in einem Raum, dessen Türen geschlossen sind. Was für ein Schock, wenn die Türen aufgestoßen werden und die Blicke von Fremden auf das nackte Neugeborene gezogen werden. Die eigenen Zweifel und Bedenken sollten eine Zeit lang im Krankenzimmer verweilen dürfen.
Mit Selbstzweifeln und Bedenken, was die eigene Existenz betraf, kannte die 1915 im kalifornischen Covina geborene Autorin sich früh aus. Hinzu kam, dass ihr Vater irgendwann auf die krude Idee verfiel, sich für einen talentierten Autor zu halten und drittklassige Westerngeschichten schrieb, die nur selten den Weg in die Öffentlichkeit fanden. Als angehende Schriftstellerin müssen ihr dessen stümperhafte Versuche umso schmerzhafter vor Augen geführt haben, welch sinnlosen, ja absurden Preis das Schreiben dem Einzelnen mitunter abverlangen kann. Und so ging sie, was die eigene literarische Produktion betrifft, von Anfang an äußerst skrupulös ans Werk. Denn schon früh hatte sie, die als jüngste von drei Schwestern in einer von permanenten finanziellen Sorgen bestimmten Familie aufwuchs, das sichere Gefühl gehabt,
anders zu sein als die anderen Menschen.
In ihrem endlich auch bei uns in einer feinen Neuübertragung von Adelheid und Jürgen Dormagen vorliegenden späteren Erfolgsroman Die Berglöwin verlieh sie diesem Grundgefühl bleibenden Ausdruck. Darin entwirft sie das tiefenscharfe Doppelporträt des Geschwisterpaares Molly und Ralph, das, anders als seine älteren Geschwister Leek und Rachel, von Anfang an das alles bestimmende Gefühl verbindet, quer zum Rest der Welt zu stehen, fremd in der Welt und darum unerwünscht zu sein.
Das Beunruhigendste an ihnen war ihre Frühreife. Mrs. Follansbee, der es bei jedem Anzeichen von Intellekt unbehaglich war, sagte, ihr übertriebenes Lesen sei höchstwahrscheinlich das Ergebnis, nicht die Ursache davon, dass sie in so frühem Alter Brillen tragen mussten. Zuerst sahen sie wissbegierig aus und dann wurden sie wissbegierig. Zu Mrs. Follansbee besonderen Leidwesen.
Stafford beschreibt in Episoden von packender Dichte das besondere Gebaren ihrer beiden juvenilen Protagonisten, die mit lustvoller Werf, wo immer sie nur können, aufbegehren gegen den von den Erwachsenen vorbestimmten Lauf der Welt. Manchmal listig und augenzwinkert, oft aber kalt und berechnet. Und sie lässt keine Sekunde lang einen Zweifel daran aufkommen, dass hier zwei symbiotische kleine Biester einer nicht zu bewältigenden Herkulesaufgabe gegenüberstehen. In dunklen, kurz fühlbar werdenden Unterströmungen deutet ihr Buch das immer wieder an. Und am Ende, so will es Staffords schicksalsdunkles Arrangement, werden sie darüber zu erbitterten Feinden.
Es gab Zeiten, da fürchtete Mrs. Fawcett um den Verstand ihrer beiden jüngsten Kinder. Ihr Wesen zeigte so kalte Entschlossenheit, dass sie bei dem Gedanken zitterte, was sie tun mochten, wenn man ihnen in einer Sache entgegentrat, die ihnen sehr am Herzen lag. Woher mochte dieser Charakterzug stammen? Sicher nicht von ihrer Seite der Familie. Und auch wenn Mr. Fawcett keineswegs ein Weichling gewesen war, so war er doch sehr sanftmütig und hatte auch immer die Gegenseite eines Arguments sehen können.
Ruhelos kämpfen Molly und Ralph, die sich vaterlos ihren Weg ins Erwachsenenleben bahnen müssen, ihre immer neuen Unabhängigkeitskämpfe. Angewidert von den Erwachsenen, die ihnen als verabscheuungswürdige Insekten erscheinen. Eine erste Trübung erfährt ihr Verhältnis, als der von beiden geliebte Großvater wie jedes Jahr zu Besuch kommt und Rangeleien um die Gunst des Alten beginnen. Als der alte Mann dann unversehens in ihrem Beisein stirbt, zerbricht die sie gemeinsam schützende Hülle endgültig. Und genau hier wandelt sich Staffords Roman zur Geschichte von Zweien, die auf sich zurückgeworfen begreifen müssen, dass einen selbst die allergrößte Verbundenheit mit einem anderen nicht wirklich aus der eigenen existenziellen Einsamkeit zu befreien vermag. Und dann ist es das falsche Wort zum falschen Zeitpunkt, dass Molly ihren Bruder schlagartig in einem anderen Licht sehen lässt. Die Stimmung zwischen ihnen kippt unumkehrbar und der Prozess ihrer Ablösung von Ralph auf bald nur mehr hasserfüllte Weise nimmt seinen Lauf.
Sie gelobte mehrmals und hob dabei den rechten Arm aus dem Wasser, Ralph Fawcett für den Rest ihres Lebens zu hassen. Sie war sich noch nicht sicher, wie sie ihm zeigen würde, dass sie seine Feindin auf ewig war. Aber es eilte ja nicht. Vorerst konnte sie einfach hier in der Wanne liegen, sicher hinter einer verschlossenen Tür und über das nachdenken, was er getan hatte.
Gekonnt versteht es Jean Stafford, dass von Anfang an kippfigurenhafte ihre Protagonisten lange nur anzudeuten und in der Schwebe zu halten. Im Rahmen eines tödlich endenden Jagdausfluges aber offenbart sie es uns schließlich in seinem ganzen schicksalhaften Ausmaß mit geradezu alttestamentarischer Wucht. Dabei gelingt es ihr glänzend, das Ambivalente von Nähe und Distanz fühlbar zu machen, das ihre beiden Gegenspieler bis zu Mollys tödlichem Ende begleitet und bestimmt. Seismografisch legt sie darüber jene besondere Grenzlinie frei, welche die Jugend vom Erwachsenenleben trennt und bei deren Übertretung es kein Zurück mehr geben kann. Sie tut es auf eine Weise, die in ihren besten Momenten an die Adoleszenzgeschichten der beiden großen Südstaaten-Erzählerinnen Carson McCullers und Flannery O'Connor erinnern. Denn ähnlich wie etwa die junge Mick in McCullers berühmtestem Roman »Das Herz ist ein einsamer Jäger« führt uns Staffords Roman mit schmerzhafter Klarheit vor, welche inneren, oftmals nicht zu kontrollierenden Kräfte in jungen Menschen wirken. So erweist sich ihr Roman »Die Berglöwin« unterm Strich als eine Art brutal amerikanische Spielart von Flauberts »Erziehung des Herzens«, indem er Mollys Leben mit einer von Ralph abgefeuerten Gewehrkugel jäh beendet, die eigentlich der Berglöwin gelten sollte, aber fehlgeht.
Als er sein Gewehr hob, hörte er ein anderes Geräusch, diesmal aus der Richtung der Bergwand. Auch Goldflöckchen hörte es und hob den kräftigen Kopf. Bevor sie ihn mit ihren topazfarbenen Augen entdecken konnte, schoss er und war sofort stockblind. Jemand, Onkel Claude stürzte fast vorüber, wie er über die Lichtung rannte, und Ralph folgte in ihm nichts als aufflammender Schmerz. Molly lag neben einem verrotteten Baumstumpf, in der Stirn eine Wunde wie eine aufgeplatzte Frucht. Die Brillengläser lagen zerbrochen auf ihren Wangen und das Gestell, von dem einen Ohr abgerissen, ragte in einem verwegenen Winkel empor. Das Geräusch in ihrer Kehle hörte auf. Er konnte deutlich sehen, wie das Leben aus ihr verschwand, so wie Feuer aus verglühendem Holz schwindet. Ralph stand mit herunterhängenden Armen da und sagte, ich habe nicht gewusst, dass sie dort war.
Tragisch ist es in der Tat, Peter Henning, über Jean Stafford, die Berglöwin aus dem Amerikanischen von Adelheid und Jürgen Dormagen, Dörlemann Verlag Zürich, 352 Seiten, 25 €.